liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius. Das heutige Thema ist kurz und knackig, neuer Wehrdienst, und Sie sind alle sehr gespannt. Und der Minister hat das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, liebe Frau Wevers, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank zunächst mal, dass ich heute hier in der Bundespressekonferenz sein darf, um Ihnen unser Modell neuer Wehrdienst vorzustellen. Es ist ein Vorschlag meines Hauses, an dem wir eine Weile gearbeitet haben. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben verschiedene Modelle uns angesehen. Wir haben uns skandinavische Modelle vor Ort angesehen und sind jetzt zu diesem Vorschlag gekommen. Drei Punkte will ich vorab nennen, die wichtig sind zur Einordnung. Das ist zunächst mal die Frage, aus welcher Lage kommen wir? Welche Lage haben wir politisch, militärpolitisch, strategisch? Aber welche Lage haben wir auch bei der Bundeswehr? Was brauchen wir? Und die Frage, was haben wir und was brauchen wir? Wir haben bei der Lage festzustellen, dass die Bedrohungslage eine völlig andere ist als noch vor wenigen Jahren. Russland führt jetzt seit 2,5 Jahren fast einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Er stellt damit die regelbasierte internationale Ordnung nicht nur in Frage, er zerstört sie. Er nimmt sich das Recht, einen souveränen Staat anzugreifen, sich das Territorium einzuverleiben und die dort lebenden Menschen ihrer Freiheit zu berauben. Das ist eine neue Bedrohungssituation, zumal er gleichzeitig keinen Zweifel daran lässt, dass es ihm nicht nur um die Ukraine geht. Die Duma hat die Rüstungsausgaben massiv erhöht. Russland produziert Waffensysteme auf Vorrat. Auf Kriegswirtschaft ist umgestellt und die verbalen Attacken gegenüber NATO-Ländern und anderen Nachbarstaaten nehmen sichtbar und hörbar zu. Nach Einschätzung aller internationalen Militärexperten muss man davon ausgehen, dass Russland ab 2029 in der Lage sein wird, wohlgemerkt, militärisch ein NATO-Staat oder einen Nachbarstaat anzugreifen. Soweit die sicherheitspolitische Lage. Die Lage bei der Bundeswehr ist, wir haben Streitkräfte in der Größenordnung von zurzeit knapp 181.000, Zielgröße 203.000 und wir haben 60.000 Reservisten. Vergleichszahl zur Zeit des Kalten Krieges bis Ende der 80er Jahre haben wir gesprochen über 500.000 feststehende Streitkräfte und 800.000 Reservisten. Feststellung an der Stelle, wir wollen nicht zurück, und das war nie Gegenstand der Überlegungen, zu der alten Wehrpflicht, die genau diese Armee ausgemacht hat. Also mehrere hunderttausend Männer jedes Jahr zu mustern und dann einzuziehen, das war nie der Plan, weil es schlicht nicht mehr den Gegebenheiten entspricht, die wir heute haben. Was brauchen wir? Wir brauchen nach Einschätzung der Bundeswehr und der NATO rund 200.000 Reservisten mehr. Das heißt, wir reden über dann insgesamt rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten, davon, wenn die Zielgröße erreicht worden werden sein wird, 203.000 feststehende Streitkräfte, 60.000 heutige Reservisten und 200.000 zukünftige Reservisten. Diese 200.000 zukünftigen Reservisten sollen Wehrdienstleistende sein, die dann in die Reserve überführt werden. Sie sollen sich zusammensetzen aus heutigen, in der Reserve befindliche ehemalige gedient haben, die aber gar nicht mehr erfasst sind, und aus solchen, die freiwillig kommen und dann anschließend in die Reserve überführt werden. Das ist das, was wir brauchen, was wir haben müssen, so rum. Und deswegen ist die Ausgangslage relativ einfach umschrieben. Wir müssen diesen Aufwuchs hinbekommen, einerseits und gleichzeitig, und das ist der entscheidende, limitierende Faktor, sind die Kapazitäten in den Streitkräften. Das war einer der Knackpunkte der letzten Wochen, an denen wir gearbeitet haben. Wie viel können wir eigentlich ausbilden, in welcher Zeit? Wir haben heute 10.000 freiwillig Wehrdienstleistende, von denen sich einige verpflichten, einige wieder früher ausscheiden. Und wir gehen davon aus, dass wir dann vom ersten Jahr an dieses neuen Wehrdienstmodells 5.000 zusätzliche Wehrdienstleistende zu den 10.000 werden ausbilden können. Ziel ist, diese Zahl Jahr für Jahr aufwachsen zu lassen und damit die Kapazitäten zu erhöhen. Das alles dürfte Sie eigentlich nicht überraschen, denn mit der Aussetzung der Wehrpflicht ist ja der Wehrdienst nicht weggefallen. Und das heißt, eigentlich hätte man die Strukturen aufrechterhalten müssen. Aber auch die Wehrerfassung ist komplett weggefallen. Es gibt keine Wehrerfassung mehr. Weder für diejenigen, die 18 werden, Und ja, wenn wir in einen Verteidigungsfall hineingeraten, eingezogen werden müssten, noch diejenigen, die schon mal gedient haben und heute als 40- oder 45-jährige Familienväter ihr Leben gestalten. Da ist uns eine riesige Lücke entstanden. Wir könnten im Verteidigungsfall morgen, übermorgen, nächstes Jahr oder in 3 Jahren nicht einmal mobilisieren, weil wir nicht wüssten, wen wir einziehen können. Das ist ein unhaltbarer Zustand, meine Damen und Herren. Das heißt, Punkt 1 ist, die Wehrerfassung muss neu aufgesetzt werden. Und zwar für alle, die 18 werden. Wie das passiert und was da dran hängt, erzähle ich gleich. Zweitens, auch diejenigen, die heute in der Reserve sind, die also gedient haben, werden wir anschreiben und gemeinsam mit dem Verband der Bundeswehrreservisten dafür werben, dass diejenigen, die können und wollen, sich freiwillig zur Verfügung melden, die Reserve wieder zu stärken. Wir rechnen nach vorsichtigen Schätzungen damit, dass bei den etwa 835.000 Reservisten, über die wir in diesem Kontext reden, wir bis zu 100.000 gewinnen können, sich wieder in die Reserve zu begeben. Das ist eine geschätzte Zahl. Zu den anderen. Wir reden von einem Jahrgang von 400.000 jungen Männern, die jedes Jahr 18 werden. Die werden wir anschreiben mit einem Musterungsfragebogen. Ein Musterungsfragebogen, der online versandt werden soll, der Fragestellungen enthält zu Qualifikationen, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage beantworten sollen, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten. Die Schweden machen das zum Beispiel so, indem sie auffordern, anzukreuzen auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß denn dieses Interesse ist. Das ist eine Möglichkeit oder eine andere. Es gibt uns die Möglichkeit, aus den dann zurückkommenden Musterungsfragebögen abzuleiten, wer hat denn überhaupt Interesse. Weil, und ich komme immer wieder zurück auf die Kapazitäten, über die wir reden, 5.000 und in den Folgejahren langsam aufwachsend, wir gehen davon aus, dass wir sie mühelos in den ersten Jahren allemal durch freiwillig Interessierte werden füllen können. Also werden diese 400.000 einen Fragebogen bekommen. Sie werden verpflichtet werden, soweit sie junge Männer sind, diesen auszufüllen. Dazu wird es eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung geben, die wir in das Wehrpflichtgesetz schreiben. Frauen, die 18 werden, werden diesen Fragebogen auch bekommen, allerdings nicht mit einer Verpflichtung versehen, weil sie ja nicht der Wehrpflicht unterliegen, die ja im Grundgesetz nach wie vor drinsteht, sondern die freiwillig diesen Fragebogen ausfüllen können. Wir gehen davon aus, dass von diesen 400.000 rund ein Viertel bei den Männern jetzt ankreuzen werden, dass sie Interesse haben. Und dann sind wir genau an dem Punkt, an dem das Kind dann seinen Namen kriegt. Wir sehen dann damit einen Auswahlwehrdienst vor. Es sollen diejenigen für den Wehrdienst ausgewählt werden, die am fittesten, am geeignetsten und am motiviertesten sind. Wir wollen keinen langweiligen, sinnentleerten Wehrdienst, sondern wir wollen einen sinnstiftenden, einen mit Qualifikation versehenen Wehrdienst, der Sinn macht und diesen Sinn wir auch vermitteln können. Von diesen 400.000 werden wir dann etwa ca. 40.000 bis 50.000, auch das richtet sich nach Kapazitäten, die wir aufbauen müssen, zur Musterung einladen. Diese Musterung ist auch verpflichtend. Diese Verpflichtung hat allerdings kaum eine Wirkung, weil wir ja davon ausgehen, bis zum Beweis des Gegenteils durch die Wirklichkeit, dass alle diejenigen, die wir dann einladen, anhand ihrer Fragebögen auch gesagt haben, dass sie freiwillig wollen kommen würden. Und wer das ankreuzt, wird ja im Zweifel sich einer Musterung nicht entziehen. Völlig unberührt von dieser Frage bleibt, dass jeder, der an den Musterungsfragebögen ausgefüllt hat, natürlich das Recht hat, das verbriefte Recht hat, Kriegsdienst zu verweigern. Auch das bleibt selbstverständlich unbenommen. Wir werden also mit diesem Prinzip viel mehr junge Menschen mit der Frage sich beschäftigen lassen, wie sie zur Bundeswehr stehen, was die Bundeswehr bedeutet, was die Bundeswehr ihnen bieten kann und was sie in der Bundeswehr zu leisten imstande und willens sind. Wir werfen damit die Frage auf, wozu dient die Bundeswehr, wer verteidigt dieses Land, wenn es ernst wird, denn das kann der Staat als Institution nicht selbst machen, das braucht Menschen und Generationen, vor denen, die es jetzt betrifft, haben diesen Wehrpflicht genau in diesem Geist leisten müssen oder eben Ersatzdienst. Aber viele Generationen, über 55 Jahre, haben Wehrdienst geleistet, zeitweise über 18 Monate. Es ist nie zum Krieg gekommen, es ist nie zu einer Auseinandersetzung gekommen, dass diese Männer hätten eingezogen werden müssten für den Verteidigungsfall. Das ist gut und das ist auch das Ziel unseres Vorgehens, weil es uns darum geht, klarzumachen, wenn wir unsere Streitkräfte besser ausstatten, wenn wir die Strukturen verändern und ausrichten wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung, Wenn wir viel Geld in die Hand nehmen für neue Beschaffung, dann funktioniert das Abschreckungsprinzip trotzdem erst dann, wenn das Ganze auch mit Soldatinnen und Soldaten hinterlegt ist, die im Ernstfall dann eben auch unser Land verteidigen können. Wir rechnen mit ausreichend freiwilligen Rückmeldungen für eine Musterung. Und nach der Musterung werden wir dann eine genaue Vorstellung davon haben, welche jungen Männer und Frauen besonders geeignet und motiviert sind, sich für unser Land einzusetzen. Die Kapazitäten habe ich genannt, 5.000 pro Jahr. Ich habe gesagt, beide Schritte, sowohl die Ausfüllung des Musterungsfragebogens als auch die Musterung selber, werden verpflichtende Elemente sein. Die Struktur dieses Wehrdienstes soll so sein, dass wir einen Grundwehrdienst vorschlagen von 6 Monaten für sogenannte Gewehrträger, die mit einer geringeren Qualifikation dann in die Reserve entlassen werden, die also als Heimatschutzsoldaten, als Einsatzkräfte während für den Operationsplan Deutschland zum Einsatz kommen können, dafür vorgesehen werden. Wer länger als 6 Monate dienen möchte, und wir werden dafür offensiv werben, also 12 Monate oder länger, das geht bis 17 Monate, insgesamt sind 23 Monate möglich, den wollen wir in die Strukturen unserer Einsatzverbände integrieren. Und das verbindet sich mit 2 Vorteilen, einem für die Bundeswehr und einem für die Soldatinnen und Soldaten. Für die Bundeswehr, wir kriegen die Kräfte, die wir dann ausbilden können, für das, was sie während ihrer Dienstzeit, aber auch als Reservisten dann leisten können müssen, also beispielsweise den Panzer fahren oder IT-Dienstleistungen erbringen oder in der elektronischen Kampfführung zu arbeiten oder vieles andere mehr. Und für den Soldaten, für den Soldatin hat es den Vorteil, dass sie eben bestimmte Qualifikationen mitnehmen können aus diesem Dienst, sei es der Führerschein, sei es die Sprachenausbildung, sei es die zivile Anerkennung, die wir vermitteln für militärische Ausbildung und vieles andere mehr, ausdrücklich nicht zu verstehen als Goodies, als Werbeprämien im klassischen Sinne, wie das sonst wo üblich ist, sondern zu verstehen als eine klassische Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Denn es geht genau darum, wir wollen die Besten und die Motiviertesten und bieten denen gleichzeitig etwas dafür an. Das ist im Grunde genommen angelehnt an das, was die Schweden machen. Die Schweden drücken das etwas euphemistisch aus, das passt für Deutschland wahrscheinlich nicht. Sie sagen, wir versprechen dir das beste Jahr deines bisherigen Lebens. So weit würde ich nicht gehen, aber attraktiv soll es sein, sinnstiftend sein und am Ende auch den jungen Männern und idealerweise auch den jungen Frauen dann etwas mit auf den Weg geben. Warum machen wir keine Wehrpflicht für Frauen und warum diskutieren wir jetzt nicht die Dienstpflicht? Das ist der zweite limitierende Faktor neben den Kapazitäten, nämlich die Zeit. Eine Grundgesetzänderung für die Wehrpflicht für Frauen wird nach Aussage des einen oder anderen Parlamentariers als leicht herstellbar angesehen. Die Erfahrung mit Grundgesetzänderungen, die einmal begonnen haben, lehrt uns aber, dass dann meistens so viele andere Punkte in diese eine Grundgesetzänderung reingepackt werden, dass das Verfahren viel zu lange dauert. Außerdem würde sich die Frage stellen, warum wir denn, wenn wir über Frauenwehrpflicht jetzt diskutieren, nicht auch gleich über Dienstpflicht diskutieren, in welcher Ausgestaltung auch immer. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mir eine solche Diskussion wünsche. Aber klar ist auch, der Zeitpunkt passt nicht. Wir sind ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl. Eine solche Diskussion würde wahnsinnig viel Zeit, politische Energie kosten und am Ende möglicherweise oder sehr wahrscheinlich nicht dazu führen, dass wir die Grundgesetzänderungen noch so rechtzeitig bekämen, dass ich auch noch ein einfaches Gesetz draufsatteln kann. Das hätte wiederum zur Folge, dass wir frühestens 26 erst wieder im Frühjahr uns beschäftigen könnten mit solchen gesetzlichen Vorhaben. Und diese Zeit, meine Damen und Herren, haben wir nicht, denn wir müssen die Abschreckungsfähigkeit auch im Personalkörper herstellen. Deswegen ist es wichtig, diesen Einstieg jetzt zu schaffen. Das schließt nichts aus für die Zukunft und lässt alles offen. Aber jetzt ermöglicht es mir den personellen Aufwuchs, denn um den geht es hier zu gewährleisten. Personeller Aufwuchs ist ein wichtiges Stichwort. Es geht mit dieser Wehrform nicht, und das habe ich verschiedentlich falsch gelesen und gehört, nicht darum, die Personallücke zwischen 180 und 200.000 zu schließen. Bei diesem Personalkörper geht es um diejenigen, die qualifiziert sind, die in den Einsatztruppen ihren Dienst versehen, die qualifizierte Aufgaben haben. Das können in aller Regel nicht Wehrdienst leisten und schon gar nicht solche sein, die nur 6 Monate machen. Deswegen definieren wir zwar jetzt in diesem Gap von 20.000 Dienstposten ungefähr diejenigen, die vielleicht geeignet sein könnten für Wehrdienstleistende ab 12 Monate. Aber wir sagen gleichzeitig, das kann höchstens ein Nebeneffekt sein. Und die Erfahrung aus der Geschichte der Wehrpflicht lehrt uns, des Wehrdienstes vergangener Zeiten, lehrt uns, dass diejenigen, die einmal den Wehrdienst antreten, wir hatten Zeiten, in denen was 30-50% sich dann entscheiden, Zeitsoldat oder sogar Berufssoldat zu werden. Und diesen Nebeneffekt nehmen wir dann gerne mit. Dann hätten wir diejenigen in der Truppe, die dann eben auch umsatteln könnten auf die anderen Laufbahnen. Das wäre dann natürlich ein sehr, sehr erwünschter Nebeneffekt. Wir planen zu werben für eine längere Wehrdienstzeit. Wer also angeschrieben wird und gemustert wird, der soll sich auch möglichst entscheiden, gleich am Anfang 12 Monate zu machen und nicht nur 6. Das erhöht unsere Einsatzfähigkeit, macht die Ausbildung schlanker, weil wir ja nicht alle 6 Monate mit der gleichen Zahl beginnen müssten. Und gleichzeitig hätte es den Charme, dass wir früher ein Bekenntnis zu diesem Dienst bekämen und sind bereit, dann dafür auch über eine Verpflichtungsprämie nachzudenken. Die gab es auch schon mal. Also wer sich gleich zu Beginn sagt, ich mache 12 oder 15 oder 17 Monate mehr, der bekommt dann eine Prämie. Die kann Bargeld sein, die kann eine Einzahlung sein in die Altersversorgung. Die kann aber darüber hinausgehen, dann eben neben den Führerscheinen, die ich genannt habe, die dann in der Qualifizierungsphase kommen, auch so etwas sein wie ein Bonuspunkt beim Numerus Clausus. Darüber wird in den Beratungen mit den Ressorts jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu diskutieren sein. Eine Frage wird Sie besonders interessieren. Was passiert, wenn nicht genug Freiwillige kommen, um unsere Kapazitäten auszulasten? Wir haben im Augenblick überhaupt keinen Anlass zu der Annahme, dass bei den Kapazitäten, die wir jetzt langsam aufwachsen lassen, nicht genügend Freiwillige kriegen. Aber sollte das im Bedarfsfall anders sein, dann müssen wir natürlich über auch eine verpflichtende Option nachdenken. Das versteht sich von selbst, ist aber aktuell nicht die Herausforderung, weil die Freiwilligenzahlen so sein werden. Warum sage ich das so optimistisch? Erstens haben wir eine Zunahme von Interessensbekundungen an unseren Websites und an Bewerbungsmaterial. Aber wir haben auch tatsächlich eine steigende Anzahl von Bewerbungen in allen Laufbahngruppen. Bei den Offizieren von, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, im Vergleich zum Stichtag 23, 7%. Bei den Mannschaften und den Feldwebeln über 20%, insgesamt im Schnitt fast 15% mehr Bewerbung als zum Stichtag im Vorjahr. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und lässt uns eben auch sehr sicher sein, dass wir genügend Freiwillige zusammenbekommen. Kernauftrag bleibt also, die Aufwuchsfähigkeit herzustellen für den Ernstfall. Und wir werden uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wie ich angedeutet habe, wie gewinnen wir die Reservisten, die vor 20 Jahren ihren Wehrdienst geleistet haben? Wie treten wir an diejenigen ran, die ungedient sind, weil sie entweder nie eingezogen worden waren und heute sagen, ich könnte es mir aber vorstellen. Und was machen wir mit denjenigen, die 1992 oder später geboren sind, die nie gemustert worden sind? Auch die werden wir, wenn uns das gelingt, in der Erfassung anschreiben und für uns zu gewinnen versuchen. Aber der erste Schritt, und ich habe es gesagt, ist die Wehrerfassung. Das ist ein gewaltiger Aufwand. Wir werden die Musterungen, es steht noch nicht ganz fest, mit welchem Modell wir das machen. Die Schweden machen etwa 40.000 Musterungen pro Jahr, 35.000 mit 350 Dienstposten an 3 Standorten. Das ist sehr schlank und für uns ein Vorbild. Wir werden nicht wieder die alten Kreiswehrersatzämter auferstehen lassen, weil wir sie auch nicht brauchen, weil wir ja eben nicht mehr über eine Wehrpflichtarmee wie zu früheren Zeiten sprechen. Soweit von mir. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank, Herr Minister.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Ich habe schon mehr als ein Dutzend Fragen aufgenommen. Alle Hände bitte nochmal oben lassen, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben. Und Herr Wiegold hat die erste Frage und dann geht es weiter.
Ja, vielen Dank. Bitte schön, er sitzt dort. Da drängen sich, ich hätte natürlich viele Fragen, aber 2 möchte ich einmal loswerden. Zum einen, es ist ja das FEDL-Modell, das ja jetzt schon statt der 10 bis zu 15.000 vorsieht, nur ergänzt um diesen Fragebogen. Was wird denn mit diesem bisherigen FEDL-Modell? Bleibt das obendrauf? Kriegen Sie die zusätzlich? Sind die Kapazitäten machbar oder wie wird das verschränkt? Ist das eine. Zum anderen überrascht mich ein bisschen, dass Sie weiterhin die aktive Zahl 200.000 im Auge haben oder festschreiben, weil ja relativ offenkundig ist, dass die Zusagen an die NATO und eventuelle Forderungen, ich sag mal ganz vorsichtig, oberhalb von 200.000 liegen.
Ja, mache ich sehr gerne. Also das Modell des Freiwilligen Grundwehrdienstes werden wir integriert zusammen mit den neuen Wehrdienstleistenden zusammenfassen. Es wird ein integriertes Modell sein. Sie werden addiert, aber sie werden gleich behandelt. Es wird also ein Modell geben. Was die Frage der 203.000 angeht, das habe ich eben natürlich unabsichtlich unterschlagen. Es gibt noch die Situation, dass wir möglicherweise von der NATO eine Personalnachforderung bekommen in Höhe von 75.000 für die Reserve. Und ja, es kann auch sein, dass wir die Zahlen für die 203.000 nach oben korrigieren müssen, ändert aber dann am Wehrdienstmodell nichts, weil das Wehrdienstmodell ja zu deren Aufwuchs nicht beitragen muss.
Herr Jung, dann Herr Stuchlick.
Herr Pistorius, im Vergleich zu dem, was Sie ja ursprünglich vorhatten, ist das, was Sie jetzt hier vorstellen, ja eher dünn. Ist ja kein Geheimnis, dass Sie Größeres vorhatten. Kreiste der Berg und gebar eine Maus?
Ja, der Berg hat gekreist, aber der Berg hat irgendwann gemerkt, dass die Kapazitäten nicht ausreichen für das, was man wollen müsste. Also ich mache keinen Hehl daraus. Ich würde gerne 20.000 Wehrdienstleistende jedes Jahr ausbilden, aber dafür reichen die Kapazitäten schlicht noch nicht. Wir haben, ja, das wissen Sie alle, die nach dem Aussetzen der Wehrpflicht und schon beginnend mit dem Fall des Warschauer Paktes und der Umstrukturierung der Bundeswehr massenhaft in Deutschland Kasernen aufgegeben, Munitionsdepots aufgegeben, Infrastruktur aufgegeben, Unterkünfte aufgegeben. Wir haben all das nicht mehr, was selbst für eine kleine Armee von Wehrdienstleistenden, die dazukommen, benötigt würde. Also sind die Kapazitäten der limitierende Faktor. Wenn ich mehr Kapazitäten hätte, würden wir heute von 20.000 reden.
Genau, eine Nachfrage.
Und ich hatte gelesen, dass der neue Wehrdienst jetzt ähnlich wie der freiwillige Wehrdienst bezahlt werden soll, den es schon seit Jahren gibt. Das wären ca. 1.800 Euro.
Ein bisschen mehr.
Ist das eine Lehre aus der alten Wehrpflicht? Ich erinnere mich an meine Zeit bei der Bundeswehr, da bin ich mit ein paar hundert Euro knapp über die Runden gekommen.
Ich hoffe, es waren zu Ihrer Zeit schon D-Mark.
Ja, Euro,
das war Euro tatsächlich. So jung sind Sie.
2,6, ja.
Nein, tatsächlich stand das nie außer Frage. Wir würden den Wehrdienstleistenden natürlich einen anständigen Sold bezahlen. Schließlich erwarten wir auch was von den Wehrdienstleistenden. Und deswegen ist das völlig selbstverständlich.
Herr Stuchlick.
Herr Minister, Sie haben ja gerade sehr gut beschrieben, wie das Bedrohungsszenario in Mitteleuropa aussieht. Und Sie haben auch über die Personallücke in der Bundeswehr im fünfstelligen Bereich gesprochen, die, glaube ich, wenn man Analysen Glauben schenken darf, weit über 200.000 anpeilen müsste. Die Grundfrage ist, ist das, was Sie da heute vorstellen, wirklich genug Ihrer Meinung nach? Langt das?
Die Frage ist relativ leicht beantwortet, mit Hinweis auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wehrdienstleistende können niemals stehende Streitkräfte dauerhaft ersetzen. Nicht bei einem technischen Niveau, wie wir es heute in den Streitkräften hatten, das ein dezidiert anderes ist als zu meiner in grauer Vorzeit geleisteten Wehrdienstzeit. Von daher ist das definitiv nicht miteinander vergleichbar. Wir setzen darauf, dass wir durch das Gewinnen von vielen Freiwilligen eben, durch die Befassung mit einem Fragebogen, durch die Einladung zu einer Musterung, werden ja viel mehr eingeladen, als am Ende genommen werden, eben auch viele sagen, und das ist die Erfahrung aus den skandinavischen Ländern, die dann sagen, ja, wir haben Interesse und wenn wir dabei sind, dann überlegen wir uns nach ein paar Monaten, ich werde auch Zeitsoldat oder sogar Berufsoffizier oder was auch immer. Das ist genau der Effekt, auf den wir auch setzen daneben. Ich habe noch einen Satz, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, vorhin vergessen. Wir werden auch auf den Fragebögen ansprechen, wer sich denn vorstellen könnte, alternativ für den Fall, dass er nicht genommen würde, auch im Zivil- und Bevölkerungsschutz seinen Dienst versehen könnte, weil wir auch die Verbindung herstellen wollen, ähnlich wie in Schweden und in Skandinavien insgesamt, nämlich diesen Ansatz Total Defense zu verfolgen, um klarzumachen, dass die Sicherheit nicht nur eine der äußeren, sondern auch eine des Zivilschutzes der Bevölkerung ist.
Nachfrage, wenn Sie gestatten. Also mit dem, was Sie heute vorschlagen, würden Sie sagen, ist die Bundeswehr personell kriegstüchtig?
Ja, wenn die Modelle so greifen, wie wir uns das vorstellen, werden wir es werden, ja.
So, jetzt geht's in derselben Reihe weiter. Vielleicht helfen Sie mir mit Ihrem Namen.
Ja, danke. Fabian Busch von web.de und GMX. Ich habe eher eine Verständnisfrage. Sie haben ja gesagt, die jungen Männer sollen einen Online-Fragebogen ausfüllen. Das hört sich jetzt so einfach an. Ist es denn so einfach, an die Daten auch dann dran zu kommen, dass man diese Altersgruppe auch wirklich abdecken und anschreiben kann?
Also einfach ist das nicht. Das ist eine technische, gesetzestechnische und technische Herausforderung, vor der wir stehen, mit der wir uns aber intensiv jetzt schon befassen. Das ist noch nicht geklärt. Aber die Daten brauchen wir. Wir stellen uns übrigens vor, vielleicht, damit Sie auch wissen, welchen Vorlauf wir sehen, wir stellen uns vor, dass wir das, die einschlägigen einfachen Gesetze, also die Regelungen im Wehrpflichtgesetz, durchbringen bis Frühjahr, also Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal, vielleicht im Mai, Juni, spätestens auf jeden Fall vor der Sommerpause soll das Gesetz in Kraft treten, sodass wir noch im Jahr 25 die ersten Kapazitäten nutzen können.
Jetzt geht's dahinter weiter.
Mareike Kirschner von der Mediengruppe Bayern. Können Sie noch mal erklären, was genau jetzt der Pflichtpart dann ist und was nicht? Also bisher, soweit ich das auch von den Medienberichten verstanden habe, ist also Pflicht als Mann, sich zurückzumelden, aufgrund dieser, also mit diesem Fragebogen. Und dann, ja, wenn man dann eingeladen wird, weil man vielleicht in der Skala von 1 bis 10 5 angegeben hat, darf man dann trotzdem am Ende sagen, nee, die Einladung lehne ich jetzt ab? Oder,
nein, die Musterung wird ebenfalls zur Pflicht, das ist jedenfalls meine Vorstellung. Also nein, Frauen würden sich ja freiwillig melden auf der Grundlage ihres freiwillig ausgefüllten Fragebogens. Und wenn wir sie dann einladen, sind sie natürlich frei zu sagen, ich komme nicht. Weil es bislang keine gesetzliche Grundlage, keine verfassungsrechtliche Grundlage für eine Frauenwehrpflicht gibt.
Eine Nachfrage. Und es ist ja bekannt, dass die Bundeswehr eben auch natürlich spezielle Fähigkeiten braucht. Wird also in diesem Fragebogen dann auch sowas abgefragt wie, oh, jemand interessiert sich besonders für IT und der wird dann aber auch vornehmlich vielleicht auch eingeladen, auch wenn er nur 4 eingegeben hat?
Ja, das ist genau die Absicht. Also jemand, der 4, also wenn wir diese Skala überhaupt übernehmen, das ist ja nur ein Beispiel, aber wer 4 ankreuzt, zeigt, er hat Interesse. Und wenn er gleichzeitig Skills mitbringt, Qualifikationen, Talente und Interessen, von denen wir sagen, wir können die gut gebrauchen bei der Truppe, dann laden wir den oder diejenigen natürlich ein. Weil genau das ist ja der Ansatz. Wir wollen nicht den Wehrdienst haben, wie er bis vor 20 Jahren praktiziert wurde, mehr oder weniger sinnstiftender Dienst oder wie heute Morgen jemand im Ausschuss sagte, ein nicht mehr benutztes Munitionsdepot im Wald stehend an einer Schranke zu bewachen, durch die keiner mehr fährt. Das ist kein sinnstiftender Wehrdienst. Sowas wollen wir ausdrücklich nicht. Deswegen sagen wir ja auch, wir wollen diejenigen auswählen, die erstens motiviert sind, am motiviertesten sind, die am fittesten und am geeignetsten sind.
Jetzt geht's da weiter.
Ja, passt so. Uli Hauck hier, ARD Hauptstadtstudio. Herr Pistorius, mit Blick auf die Finanzierung. Die Strukturen wurden geändert, Sie haben es angesprochen. Wenn Sie 5.000 Männer und Frauen im ersten Zug holen wollen, was würde das letztlich kosten, was die Infrastrukturmaßnahmen angeht? Der Bundeswehrverband sagt, am Ende 2011 hatte man rund 25.000 Ausbilder. Wie viel werden da benötigt? Also wird das dann alles aus dem Einzelplan 14, der noch nicht aufgestellt ist, fürs nächste Jahr irgendwie finanziert werden? Oder mit was rechnen Sie da?
Vielen Dank erstmal, dass Sie den rosa Elefanten im Raum elegant umschifft haben. Nein, wir gehen davon aus, dass 5.000 Wehrdienstleistende uns etwa 1,4 Milliarden Euro kosten. Alles in allem. Wie groß der Anteil Infrastruktur daran ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Da sind wir noch in den weiteren Berechnungen, aber die müsste da mit drin sein.
Und eine Frage aufbauend, was die Kollegin gerade nochmal gefragt hatte, wenn es verpflichtend ist, wird es dann im Zweifelsfall ja Geldstrafen geben, wie in der Vergangenheit, ist das irgendwie analog? Also können Sie da Summen nennen, wenn man sich nicht zurückmeldet oder?
Ich kann auch keine Summen nennen, aber das ist jetzt wirklich ein Déjà-vu aus der Zeit von vor 1990 oder aus den 90ern. Da wird es dann eine Bußgeldbewährung geben, genauso wie bei denjenigen, die sich der Musterung entzogen haben oder was auch immer. Das wird dann gefunden werden.
Jetzt geht's eine Reihe dahinter weiter.
Christopher Zieler vom Tagesspiegel. Eine Frage ebenfalls noch zu dem verpflichtenden Teil. Sie haben ja gesagt, im Bedarfsfall müsste man dann gesetzliche Regelungen oder Verpflichtungen einführen. Wollen Sie das noch machen? Wollen Sie die Grundlage jetzt dafür legen? Oder sagen Sie, dass es dann entweder Sie als Nachfolger von sich selbst oder ein anderer Nachfolger? Also ist das eine Sache, die Sie jetzt angehen wollen, irgendeine in die Zukunft gerichtete Verpflichtung dieser Koalition abbringen? Oder wie soll das geschehen? Und noch eine Frage zum Prozedere. Wenn man gemustert ist und hat davor irgendwie signalisiert, ich wäre bereit, kann man dann noch aus dem Prozess aussteigen und sagen, ich habe es mir doch anders überlegt? Oder ist man dann sozusagen drin und müsste...
Das ist jetzt im Detail noch nicht festgelegt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß der Pool am Ende tatsächlich ist. Aber ja, grundsätzlich, wenn wir zur Musterung einladen, der muss dann auch zur Musterung kommen. Das gilt übrigens selbst für denjenigen, der am Ende den Kriegsdienst verweigert. Das kann er nämlich hinterher tun.
Kurze Nachfrage, also wer sich mustern lässt oder zur Musterung erscheint und dann eingezogen wird, der kann dann auch nicht mehr sagen, ich bin jetzt doch nicht mehr freiwillig.
Also pacta sunt servanda, also wer einmal erklärt, er verpflichtet sich, der verpflichtet sich. Natürlich werden wir niemanden zwingen zu bleiben gegen seinen Willen, aber wer da zum Beispiel gesagt hat, ich mache 12 Monate und kriegt eine Verpflichtungsprämie von 5.000, dann wird er die auch zurückzahlen müssen. Also das ist völlig klar, aber das ist nicht unser, ich sage, das ist kein Thema, das für uns im Vordergrund steht, weil wir damit eigentlich am wenigsten rechnen.
Jetzt geht's hier vor.
Das war die erste Frage, da hatte ich noch was.
Entschuldigung, da wollte ich, Moment, nochmal zurück.
So. Die erste Frage war, ob Sie das noch angehen wollen, diesen zweiten Schritt oder irgendwie.
Das werden jetzt die Diskussionen der nächsten Wochen ergeben. Ich habe ja heute den Aufschlag gemacht, habe das auch im Kabinett vorgestellt, im Verteidigungsausschuss vorgestellt. Wir werden jetzt eine Arbeitsgruppe bilden, die die weiteren Details, insbesondere auch die andere Ressorts betreffen, aufarbeiten sollen. Wir wollen das möglichst leise, konsensual hinkriegen. Und ich gehe davon aus, da wird sich eine sinnstiftende und sinnmachende Regelung finden.
So, dann geht's hier vorne weiter.
Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Zwei Fragen. Es war vor einer Weile zu lesen, dass in Ihrem Ministerium 3 Varianten erarbeitet wurde für einen möglichen Wehrdienst. Und da hatte es bei einem sehr ähnlichen Modell wie dem, das Sie gerade vorgestellt haben, gesagt, das sei im Sinne der Bedarfsdeckung am wenigsten erfolgsversprechend. Warum ist es jetzt trotzdem dieses Modell geworden? Und zweite Frage, rechnen Sie denn damit, dass dieses Modell, was Sie heute vorgestellt haben, die Unterstützung des Kanzlers und der Koalitionspartner hat?
Also auf die zweite Frage, ja, damit rechne ich. Dafür habe ich alle Signale, die ich brauche. Das ist das Erste. Und das Zweite, oder besser gesagt, die erste Frage. Wie war die? Entschuldigung. War so irritiert von der zweiten, die war so überraschend.
Warum ist jetzt dieses Modell?
Ach so, dieses Modell.
Genau.
Wir hatten verschiedene Zwischenstadien in der Erarbeitung dessen, was denkbar und vorstellbar ist. Das dritte Modell war ja genau das, was man machen würde, wenn man eine Grundgesetzänderung jetzt noch angehen wollte. Da das aber völlig, wie soll ich sagen, unrealistisch ist, anzunehmen, dass wir das in dieser Wahlperiode noch hinkriegen, ist das Modell 2, das Modell 1 ist übrigens schnell verworfen worden, deswegen gab es letztlich nur 2 Modelle, ist das Zielführende, weil es uns ermöglicht, an die jungen Leute heranzugehen, an die jungen Männer heranzukommen, die Wehrerfassung voranzutreiben und zu wissen, worüber wir reden und eben die Befassung mit der Bundeswehr, herbeiführen und damit eben auch Attraktivität und Freiwilligkeit fördern.
Frau Engelke.
Vielen Dank. Herr Pistorius, wenn es 400.000 junge Männer sind mit 18, sind es dann auch 400.000 junge Frauen?
Also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen. Mir wurde mal gesagt, das seien etwa 100.000 weniger, also 300.000.
Okay. Und dann wollen Sie sich besonders um Frauen bemühen und die Personallücke von 20.000, die hat der Bundeskanzler als überschaubar bezeichnet. Sehen Sie das auch so?
Ich weiß nicht, ob er diese oder eine andere Lücke gemeint hat. Für mich ist keine der beiden Lücken ein überschaubares Problem. Aber er hat das, glaube ich, auch anders gemeint. Er hat damit gemeint, glaube ich, dass aus seiner Flughöhe als Bundeskanzler so manche Probleme der Ressorts vielleicht überschaubarer scheinen, als sie für den Ressortminister sind.
Herr Vollrath.
Okay, aber nochmal die Frauen. Sagen Sie mir nochmal was zu den Frauen, inwieweit Sie sich besonders um die bemühen.
Ja, natürlich wollen wir uns um Frauen bemühen. Wir haben nach wie vor viel zu wenig interessierte Frauen. Dabei bieten wir ein wahnsinnig breites Spektrum an Qualifikationen und Ausbildung an. Deswegen wollen wir uns verstärkt um Frauen bemühen. Deswegen auch der Ansatz, sie gleich mit bei den Fragebogen zu bedenken.
Herr Vollrath, sitzt dort links.
Ja, Herr Minister, also Sie haben vorhin die Lage geschildert. Ab 2029 könnte Russland einen NATO-Staat angreifen. Das heißt, dann müssten wir quasi ja bereit sein oder kriegstüchtig. Und auf der anderen Seite haben Sie aber dieses Zahlenmodell entwickelt. Meine Mathekenntnisse sind nicht besonders gut, aber wenn ich mit diesen 10.000 pro Jahr rechne und 100.000er Bedarf plus die 100.000 schon Ist-Reservisten, dann würde das ja bis 2036 mindestens dauern. Ja. Und das heißt also, die Lage ist doch härter als die Möglichkeiten. Kommen Sie da mit dieser Abwägung zwischen oder diesem Misch zwischen Freiwilligkeit und Zwang hinterher?
Ich betrachte ja erstens dieses als Einstieg. Das habe ich immer gesagt, das ist der Weg, jetzt beginnen zu können, die Wehrerfassung aufzubauen, die jungen Männer zu erfassen und so weiter und so weiter. Es wird in der nächsten Wahlperiode eine Diskussion geben müssen über Fragen, also erstens Frauenwehrpflicht und über die Frage von Dienstpflicht. Und diese Zeit, bis diese Diskussion geführt ist, werden wir nutzen, um die Kapazitäten hochzufahren. Also idealerweise sind wir früher bei Aufwächsen dieser oder einer anderen Größenordnung, als wir heute absehen können. Ich plane jetzt erstmal diesen Einstieg. Aber im Kern haben Sie recht, das wird nicht reichen.
Eine kurze Frage noch, was zur Motivationslage. Also bisher macht ja die Bundeswehr viel Reklame mit ansprechenden Ausbildungsmöglichkeiten und Abenteuer so ein bisschen. Sicherlich ist die Rückkehr zu süß und ehrenvoll, ist es fürs Vaterland zu sterben, nicht mehr möglich, aber muss irgendwie in die Gesellschaft, insbesondere in die Jugendlichen, zu den Jugendlichen so ein neuer, weiß nicht, Patriotismus oder so etwas oder eine Motivation angesichts der Bilder in der Ukraine, kann es ja nicht mehr darum gehen, den Leuten irgendwie eine schöne Zeit zu versprechen, sondern nee. Im Zweifel geht es um Sterben und Verwundung.
Also ich würde bis zu einem bestimmten Punkt zustimmen, an dem anderen widersprechen. Wir haben die Erfahrung gemacht mit unserer Wehrpflicht und unserer Wehrpflichtarmee, dass es nie zu einem Konflikt gekommen ist, weil wir wirksam abschrecken konnten. Von daher geht es nicht um die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Schlimm genug, wenn es bei einem Unfall passiert. Sondern es geht darum, alles dafür zu tun, dass wir so abschreckungsglaubwürdig und fähig sind, dass es gar nicht erst zu einem Konflikt kommt und alle gesund und heiter nach Hause gehen können. Das ist der Anspruch, den wir haben. Deswegen sind ja diese einzelnen Schritte so wichtig. Von der Beschaffung über die Strukturen bis hin zum Personal. Wir müssen glaubhaft abschreckungsfähig sein. Wir sind es erstens nicht alleine, wir sind es im Verbund der NATO-Staaten. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, den man nochmal unterstreichen muss. Und deswegen geht es natürlich auch um die Frage, wie motivieren wir junge Männer und idealerweise auch junge Frauen zu sagen, ich komme freiwillig. Es geht um die Frage, was ist uns eigentlich wert, in diesem Staat in Sicherheit und Freiheit zu leben? Wer soll diesen Staat beschützen, dieses Land und damit die Menschen, die hier leben? Denn der Staat kann es nicht tun. Der Staat ist ein Gebilde und wird, wie soll ich sagen, mit Leben erfüllt von Menschen. Jeder muss sich die Frage stellen, was sind wir bereit zu tun, wenn wir angegriffen werden, falls wir angegriffen werden. Und über diese Frage müssen wir in der Gesellschaft diskutieren. Übrigens nicht nur, was Verteidigungsfähigkeit angeht, sondern auch, was die Frage angeht, wie stellen wir den Zivilschutz aus? Wie sichern wir unser ziviles Leben im Falle eines Krieges? Schauen Sie in die Ukraine, welche Bedeutung das hat für die Courage, mit der gekämpft wird, die Moral, die auch in der Zivilbevölkerung erforderlich ist. Das sind gerade bittere Lehren, die wir alle wieder lernen müssen und auf die wir uns vorbereiten müssen. Idealerweise eben jetzt, damit es gar nicht erst zu einer vergleichbaren Situation kommt. Diese Diskussion muss man ehrlich führen. Und wenn wir es richtig machen und wenn wir es gut machen, dann werden alle diese kommenden Generationen von jungen Männern und Frauen, genauso wie ich oder der Kollege da hinten, nach Beendigung ihrer Wehrdienstzeit und ein paar Reserveübungen wieder nach Hause gehen.
Erstmal die nächste Frage.
Herr Pistorius, es ist also keine Wiedereinführung der Wehrpflicht, sondern hier oben, es ist die Einführung einer Fragebogenbeantwortungspflicht. Worauf gründet Ihre Hoffnung, dass durch dieses Mittel, dass junge Männer jetzt Fragebogen beantworten müssen und sie dann aus den motivierten Mustern wollen. Wieso sollen das mehr sein als diejenigen, die sich jetzt schon freiwillig zur Bundeswehr melden? Dass es die Bundeswehr gibt, dass man dort arbeiten und Berufe ausüben kann, wissen doch alle, die daran Interesse haben. Also woher soll jetzt einfach nur durch die Tatsache des Fragebogens neue Kenntnis, neue Motivation in relevanter Größe erwachsen?
Die Frage kann ich relativ einfach beantworten und stelle Ihnen gleich, wenn ich darf, eine Gegenfrage. Die Antwort lautet, die Bundeswehr hat heute eine andere Wahrnehmung in der Gesellschaft. Die Rolle von Streitkräften ist eine andere geworden als vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren gab es nicht wenige, die nicht mal mehr abends beim Bier sagen mochten, wo sie arbeiten, weil sie sich für ihren Arbeitgeber geschämt haben, weil die Ausstattung so schlecht war, weil es kaum Wertschätzung gab gegenüber Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten. Das hat sich jetzt schon in dieser kurzen Zeit grundlegend verändert, was Sie an allen Umfragen ablesen können. Das heißt, Interesse an Bundeswehr steigt stetig. Die Erkenntnis der Notwendigkeit von gut ausgestatteten, verteidigungsfähigen, kriegstüchtigen Streitkräften wächst. Die Leute nehmen wahr, dass das eine Rolle spielt und dass das eben nicht egal ist und dass sich das nicht von alleine organisiert, was sich eben auch an den Besucherzahlen bei Tagen der Bundeswehr, an den Bewerberzahlen und anderem ablesen lässt. Und die andere Frage würde ich mit einer Gegenfrage beantworten. Wie viele mehr würde ich denn kriegen, wenn ich jetzt eine Wehrpflicht einführen würde? Ich würde mehr kriegen, aber ich hätte die Kapazitäten immer noch nicht. Ich will es nochmal betonen, der limitierende Faktor sind aktuell die Kapazitäten, die wir in den Strukturen heute vorfinden, die geschaffen worden sind nach Ende des Kalten Krieges und nach Abschaffung der Wehrpflicht. Die Kapazitäten sind nicht da, um die Zahlen auszubilden, um die es irgendwann wieder gehen wird.
Die Gegenfrage habe ich gehört, aber ich kann sie ja nicht beantworten. Ich konkurriere ja nicht mit Ihnen um dieses Amt. Die Frage, die ich aber habe, sind Sie über das, was Sie jetzt als das Machbare, würde ich mal sagen, offenbar auf den Weg bringen wollen, sind Sie darüber hinaus der Meinung, dass die deutsche Gesellschaft so etwas wie eine allgemeine Dienstpflicht, ob Wehr- oder Sozialdienstpflicht, braucht? Ich frage auch deswegen, weil der Bundespräsident zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes seinen Vorschlag, der daraufhin abzielt, nochmal explizit wiederholt hat. Sind Sie auch dieser Meinung, dass die deutsche Gesellschaft eigentlich eine solche Dienstpflicht braucht?
Also erstens, meine Gegenfrage war rhetorischer Natur. Ich habe sie ja quasi selber beantwortet. Zweitens, ich bin da ganz beim Bundespräsidenten, habe das aber auch immer gesagt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist in der Partei und in der Gesellschaft durchaus umstritten. Auch deswegen macht es jetzt keinen Sinn, ein Jahr vor einer Wahl eine solche grundlegende Diskussion vom Zaun zu brechen und damit die notwendigen Dinge zu verzögern. Aber ich bin ganz sicher, dass in der nächsten Wahlperiode diese Diskussion wieder beginnen wird. Und ich bin da wie einige andere auch beim Bundespräsidenten. Andere sind es nicht. Deswegen wird die Diskussion kommen, ja.
Jetzt geht's einmal nach Japan.
Ja, Tuchel, NHK. Herr Minister, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, weil Sie sagten, diese Lücke von 180 auf oder 183 auf 203.000, wie auch immer, soll nicht mit Wehrpflichten gefüllt werden. Wann erwarten Sie, dass die Bundeswehr diese 203.000 erreicht plus Wehrpflichtige? Oder wie ist der zeitliche Horizont dort? Und vielleicht noch eine Anschlussfrage. Sollen alle, die diesen Wehrdienst jetzt leisten, als Reservisten dann gelistet werden? Oder sind das wiederum auch nur die sagen, ja, sie können mich in ihre Liste aufschreiben?
Nein, jeder, der im neuen Wehrdienst leistet, das gilt für alle 15.000, also die 10.000 aus dem freiwilligen Wehrdienstmodell bis dem bisherigen und den 5.000, die dazukommen, werden anschließend in die Reserve überführt werden und dann auch vom ersten Tag an in der sogenannten, hässliches Wort, Wehrüberwachung geführt werden, die es früher mal gegeben hat und die auch abgeschafft worden ist. Und die Lücke zwischen 180 und 200.000, wie gesagt, schwer zu sagen, wann wir die schließen können, weil wir ja gerade die geburtenstarken Jahrgänge im Abgang haben. Wir gehen davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Aber bis 31, war ja immer das Ziel, wollen wir das geschafft haben. Ob uns das gelingt, ob uns das schneller gelingt, hängt jetzt davon ab, auch wie viele Freiwillige wir gewinnen, die dann auch sagen, ich wechsle in die Zeit- oder Berufssoldatenschiene.
Frau Hasenkamp, ich sehe das Mikro allerdings nicht.
Ja, ist das da hinten? Ja, da. Nee, ist alles. Nee, war gut. Ja. Eine Nachfrage, weil Sie eben gesagt haben, 5.000 Wehrdienstleistende kosten 1,4 Milliarden. Das scheint mir eine sehr hohe Zahl. Vielleicht können Sie es mal kurz sagen. Und die eigentliche Frage, das große Problem sind ja immer die Abbrecherquoten. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie die Fitten, Motivierten, Klugen anlocken wollen, müssen Sie dann nicht gleichzeitig doch noch mehr investieren, die dann auch wirklich zu halten?
Ja, das ist so. Die ersten Maßnahmen, die wir ergriffen haben, scheinen zu greifen, noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Die Taskforce Personal hatte einige Vorschläge direkt umgesetzt. Aber da sind wir noch nicht zufrieden damit. Da geht noch mehr. Definitiv, und das muss der Anspruch sein, insbesondere dann, wenn wir erreichen wollen, dass der Wehrdienst, so wie wir ihn uns vorstellen, auch als attraktiv wahrgenommen wird. Sobald er das wird, ist die Abbrecherquote dann deutlich kleiner und dann haben wir das Problem nicht mehr. Das ist aber der Anspruch, den wir an uns selber stellen müssen. Den muss die Truppe erfüllen, den müssen die Ausbilder erfüllen. Das muss an den Standorten geregelt werden. Deswegen geben wir mehr Verantwortung auch auf die regionale Ebene, damit genau das auch angepasst passieren kann.
Die Milliarden
kann ich Ihnen nicht aufschlüsseln. Da ist aber, soweit ich weiß, alles drin. Das ist jetzt nicht nur der Sold für die Wehrpflichtigen.
Jetzt geht's hier vorne weiter.
Ulrich Stoll vom ZDF. Herr Minister, früher wurden 100.000 junge Männer pro Jahr gemustert und dafür waren, glaube ich, 5.000 Planstellen nötig. Jetzt reden Sie von einem viel schlankeren Modell von 350 Leuten, wie es die Schweden offenbar machen, um 40.000 zu mustern. Wie soll das möglich sein und vor allem in welchen Räumen sollen so hohe Zahlen gemustert werden? In den Karriereberatungszentren oder wo soll das stattfinden?
Das wird jetzt erarbeitet, das haben wir noch nicht festgelegt. 435.000 in Schweden mit 350 ist ein Vorbild. Ob wir das erreichen können mit unseren gesetzlichen Regelungen, mit denen wir es zu tun haben, weiß ich noch nicht. Aber das Ziel ist definitiv nicht, eigene Kreiswehrersatzämter mit eigenen Musterungsärzten wieder zu installieren. Das würde zu lange dauern, zu viel Geld kosten, wäre zu ineffektiv. Deswegen suchen wir nach anderen Lösungen.
Darf ich noch nachfragen? Bitte. Wenn die Zahlen nicht reichen, der Freiwilligen, die zur Bundeswehr gehen, und dann sagen Sie, muss ein verpflichtender Anteil dazukommen, wie kommen wir dann in eine Diskussion um Wehrgerechtigkeit? Also was ist das für ein Fass, was dann aufgemacht werden muss?
Also die Wehrgerechtigkeit, wenn ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2005 richtig verstanden habe, dann geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass eine Wehrgerechtigkeit dann nicht gewährleistet werden kann, wenn durch Behördenentscheidung festgelegt wird, wer geht und wer nicht geht. Wenn das gesetzlich geregelt ist, nach Qualifikationskriterien und nach Kapazitäten, ist das möglich. Und dann ist wäre diese Lücke, wenn wir überhaupt dahin kommen, wäre diese Wehrgerechtigkeitsfrage beantwortet.
Herr Pistorius, ja, zwei Punkte, wenn ich darf. Zum einen haben Sie gesagt, 20.000 hätten Sie gern, Wehrdienstleister, 5.000 steigen Sie ein. Ab wann wird denn die Infrastruktur der Bundeswehr so sein, dass man aufstocken kann auf, was weiß ich, 7.000 oder 10.000, bis man dann an die 200.000 Reservisten kommt? Zweiter Punkt, wenn wir nach Schweden schauen, an denen sich ja Ihr Modell sehr stark orientiert, da ist es ja gelungen, den Bedarf sehr, sehr lange mit Freiwilligen auch zu decken, nur die letzten beiden Jahre nicht. Also ich wage mal zu behaupten, das hat etwas damit zu tun, dass die Russen einen Krieg in der Ukraine begonnen haben. Also die gestiegene Gefährdenlage ist ja etwas, was abschreckend wirkt. Sie sagen, die Bundeswehr hat an Ansehen gewonnen. Aber müssen Sie nicht befürchten, dass durch diese gestiegene Gefahrlage auch eine Abschreckung erzeugt wird, dass nicht so viele Leute kommen, wie Sie sich das wünschen?
Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Das ist ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel bei den Schweden. Ich will Ihnen jetzt nicht widersprechen, meine ich aber, dass es im letzten Jahr wieder für die Freiwilligen gereicht hätte. Will ich aber jetzt nicht beschwören. Wir müssen sehen, wo wir rauskommen. Und ja, wenn ich sage, ich würde gerne 20.000 haben pro Jahr, was ja auch noch nicht viel wäre, dann hängt das eben an den Kapazitäten. Und die Kapazitäten werden nicht in drei Jahren bei 20.000 sein. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie groß der Aufwuchs sein wird. Das hängt von vielen Faktoren ab. Übrigens auch davon, wie wir bei anderen Infrastrukturprojekten mit den Ländern weiterkommen, weil wir ja große, wichtige Vorhaben haben, wie Büchel und Holzdorf und anderes, die natürlich militärisch Priorität genießen. Aber ja, es wird dann um die Frage gehen, wie schnell können wir das? Und dann denke ich mal, dass wir im zweiten Jahr zwischen 1, 2 und 3.000 aufstocken können und so in diesem Tempo dann weiter. Es kann schneller gehen, es kann auch langsamer gehen, das kann ich heute noch nicht sagen.
Jetzt geht's hier vorne weiter. So, bitteschön.
Herr Pistorius, mir ist die rechtliche Grundlage noch nicht klar. Wird dafür die Wehrpflicht, also muss für diese Musterungspflicht die Wehrpflicht wieder reaktiviert werden oder lässt sich das anders gesetzlich regeln? Und dann hätte ich noch eine kleine Nachfrage.
Ja, also wir müssen den Wehrdienst wieder in Kraft setzen. Die Wehrpflicht ist ja nicht ausgesetzt, sondern der Wehrdienst ist ausgesetzt. Das ist einfach gesetzlich zu machen und wird dann korrespondieren eben mit der Pflicht, den Fragebogen auszufüllen und den weiteren Elementen.
Aber das hieße ja auch, dass wenn Sie sozusagen in einem halben Jahr Ihre Meinung ändern, wieder ein ganzer Jahrgang gezogen werden könnte, wenn der Wehrdienst wieder in dieser Form reaktiviert ist, oder? Also rein theoretisch gesprochen.
Naja, die Wehrpflicht wird ja nicht reaktiviert, sondern wir benutzen die Wehrpflicht, die im Grundgesetz steht, um die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dafür das zu tun, was wir von den jungen
Genau, aber die ist ja gerade ausgesetzt. Also diese Aussetzung soll
aufgehoben. Aber eine allgemeine Wehrpflicht wird nicht wieder eingesetzt. Allgemeine Wehrpflicht wird nicht wieder kommen. Es geht um ein Wehrpflichtgesetz, in dem diese Regelungen getroffen werden. Diese Regelung.
So jetzt Fragenhäufung. Jetzt ja, ganz schnell.
In Schweden werden ja in diesem Jahr Leute gegen ihren Willen rekrutiert, weil die Freiwilligkeit nicht ausreichte. Das würden Sie aber ausschließen jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Ich kann das nicht ausschließen. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass ich vor diese Frage gestellt werde in den nächsten Jahren. Und nochmal zur Klarstellung. Der Grundwehrdienst ist 2011 ausgesetzt worden. Die Wehrpflicht nicht. Um es nochmal klarzustellen. Die Wehrpflicht ist nicht ausgesetzt und der Grundwehrdienst, das ist ein Unterschied. Und auf der Grundlage des Wehrpflichtgesetzes können wir eben diese Regelungen treffen.
Jetzt geht's dort weiter.
Ja, Peter Sweser, Kurier. Ich habe noch mal eine Frage. Sie machen das ja, um die Zahl der Reservisten zu erhöhen. Gibt es denn da schon nähere Vorstellungen, wie das künftig laufen soll mit Reserveübungen und so weiter und so fort, die ja dann in der Folge auch kommen müssen? Reichen denn dafür die Kapazitäten?
Auch diese Kapazitäten werden aufgebaut werden müssen mit dem Aufwuchs der Reserve, selbstverständlich. Geht gar nicht anders.
Haben Sie da schon eine konkretere Zahl?
Nein, nein, nein. Ich freue mich über Ihre Ungeduld, aber wir stehen am Anfang des Konzeptes. Wir haben jetzt in den politischen Gremien angefangen zu beraten. Ich habe das dort vorgestellt. Viele Detail- und technische Fragen konnten noch gar nicht beantwortet werden, weil auch andere Ressorts beteiligt werden müssen, weil es um Geld geht, weil es um Strukturen geht. Aber das wird jetzt folgen.
Jetzt wechseln wir einmal die Seite.
Ja,
Entschuldigung, es geht noch einmal. Herr Wiegold, Sie müssen sich leider noch etwas gedulden. Der Kollege vor Ihnen wartet schon sehr, sehr lange. Ich weiß, ich habe das falsche Mikrofon angestellt. Alles meine Schuld.
Jürgen Fischer gebe ich gerne.
Vielen Dank. Jürgen Fischer, Europäische Sicherheit und Technik. Neben dem Wehrpflichtigen, die jetzt, ich sag mal, das junge Personal abbilden sollen, gibt es ja auch eine ganze Anzahl von ausgeschiedenen Zeitsoldaten, auch Berufssoldaten, die möglicherweise reaktiviert werden können und dann auch müssen. Nun gibt es keine Wehrersatzwesen mehr. Sie haben es angesprochen, keine Kreiswehrersatzämter. Wo werden die Akten von denen derzeit gelagert? Wer kümmert sich darum, dass das jetzt beigeschafft wird? Und wer organisiert das, dass das vielleicht parallel zu der Einführung und der Einberufung von Wehrpflichtigen vielleicht im nächsten Jahr auch für diese Reservisten zu einer geordneten Systematik und einer Beorderung führt?
Also ich habe keine Ahnung, wo die Akten gelagert werden, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es noch gibt, weil die Wehrüberwachung der Reservisten ist quasi eingestellt worden mit der Auflösung der Kreiswehrersatzämter. Von daher werden wir das neu aufsetzen müssen. Wir werden schauen, wie wir das hinkriegen und wie schnell. Ziel ist, und das habe ich ja auch eingangs gesagt, dass wir von den, ich glaube, 835.000 Reservisten der verschiedenen Altersgruppen, dass wir die anschreiben bis zu einer bestimmten Altersgrenze, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass wir dann die anschreiben und schlicht und ergreifend fragen, wie gesund sind sie, wollen sie wieder in die Reserve, wir hätten Bedarf. Wir wissen vom Reservistenverband, dass die Zahl derer, auf die das zutrifft, nicht unbeträchtlich ist.
Gut, dann geht's dort hinten weiter.
Nina Hase, Deutsche Welle. Hallo hier hinten. Wenn Sie dann einen Weg gefunden haben, Herr Minister, die 18-Jährigen zu identifizieren und alle auch anzuschreiben, würde mich interessieren, gilt das für in Deutschland lebende 18-Jährige mit deutschem Pass oder sind das auch Doppelstaatler? Was ist mit EU-Bürgern? An wen richtet sich das?
Das ist noch nicht abschließend geklärt, weil es zahlenmäßig eine unterschiedliche Relevanz hat. Bei den EU-Staatsbürgern sind wir heute an dem Punkt, dass wir sagen, nein, noch nicht. Das ist auch eine grundlegendere Diskussion, die wir führen müssen. Bei den Doppelstaatlern sind wir da deutlich näher dran, haben aber auch noch keine Entscheidung getroffen.
Eine Nachfrage, Doppelstaatler, gibt es dann unterschiedliche Qualifizierungen der Partnerschaft?
Ja, wir müssen ja, das gab es ja früher auch schon. Die Frage ist, wer hat womöglich seinen Wehrdienst schon irgendwo geleistet? Niemand darf verpflichtet werden oder aufgefordert werden schon, aber nicht verpflichtet werden, zweimal Wehrdienst zu leisten. Aber wenn von denen jemand das will und militärische Vorerfahrung mitbringt, ist das ja für uns auch von Vorteil.
Jetzt dort oben bitte. So, jetzt.
Ja, meine Barschei von der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Meine Frage knüpft sich gleich an meine Kollegin an. Wenn Sie jetzt sagen, dass auch junge Männer die deutsche Staatsbürgerschaft haben mit Migrationshintergrund, ob es in der Bundeswehr auch, ob die Bundeswehr auch darauf eingestellt ist, die religiösen und kulturellen Bedürfnisse dieser jungen Männer zu erfüllen. Sind die Strukturen dafür da?
Also wir haben sie selbstverständlich für die christlichen Religionsgemeinschaften und für die Mitmenschen jüdischen Glaubens. Schwieriger wird es bei den Soldatinnen und Soldaten mit muslimischem Glauben. Wir arbeiten an ersten Vereinbarungen, haben aber das Problem, was alle haben, wenn es um diese Fragen geht, es gibt nicht den einen Ansprechpartner in dieser Glaubensgemeinschaft. Und trotzdem bauen wir gerade Strukturen auf, dass Soldatinnen und Soldaten mit muslimischem Glauben und die Zahl derer wächst, dass die sich aufgenommen und angenommen fühlen und Ansprechpartner haben.
Ich habe jetzt noch drei Fragesteller, die noch bislang nicht zum Zuge gekommen sind. Das ist der Kollege dort oben, hier vorne und Sie, weil wir uns der 4-Uhr-Marke nähern. Ich habe auch noch weitere Wortmeldungen, die sich jetzt sozusagen noch mal gemeldet haben. Habe ich noch irgendjemanden übersehen, der sich gemeldet hat und noch nicht zu Wort gekommen ist? Sie. Okay, dann geht's erstmal da oben weiter. Bitte schön.
Ja, ich möchte noch mal anschließen an die Fragen zu, ob es mehr Patriotismus braucht und wie junge Menschen sich mit der Bundeswehr beschäftigen. Sie haben ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, mit dem Ansprechen zum Fragebogen möchte man eine Befassung mit der Bundeswehr herbeiführen. Da ist jetzt meine Frage, wie soll denn sichergestellt werden, dass die dann Betroffenen, 18-Jährigen, bis dahin unabhängig über Bundeswehr, Wehrdienst und die Bedeutung, Soldat zu sein, aufgeklärt worden sind?
Definieren Sie unabhängig.
Dass es nicht die Bundeswehr selbst tut.
Natürlich werden wir das tun. Andere werden es auch tun. Und es wird genügend Gruppen in der Gesellschaft geben, die ihr Bild über die Bundeswehr verbreiten. Das wird so sein. Und jeder junge Mensch hat die Möglichkeit, sich heute zu informieren. Wir werden natürlich von unseren Möglichkeiten Gebrauch machen. Das Feld werde ich ja nicht anderen überlassen.
So, dann hier vorne bitte.
Florian Schmidt vom Nachrichtenportal T-Online. Herr Pistorius, wenn ich Sie recht verstanden habe, soll das Ganze nächstes Jahr schon losgehen?
Hier vorne. Ach da, Entschuldigung.
Hier vorne gleich. Und Sie sprachen davon, 1,4 Milliarden dafür pro Jahr zu benötigen. Inwiefern wird das Ganze damit dann jetzt schon relevant, auch für die Haushaltsverhandlungen 2025? Und haben Sie darüber mit Herrn Lindner schon gesprochen?
Nein, mit Herrn Lindner habe ich darüber, also über die Finanzfrage noch nicht geschlossen, über das Wehrdienstmodell selbstverständlich, nämlich heute Morgen. Wir rechnen 2025 nicht damit, dass wir schon 5.000 auf die Reihe kriegen, weil das Jahr dann sehr weit fortgeschritten sein wird. Von daher gehen wir davon aus, dass wir im nächsten Jahr die Bedarfe aus dem laufenden Haushaltstitel decken können. Ab 26 wird es dann eines Aufwuchses bedürfen.
Gut. Dann hatten Sie sich noch gemeldet.
Herr Pistorius, zwei Fragen. Eine Frage habe ich leider immer noch nicht verstanden. Welche Gesetze wollen Sie wann ändern, um A, den Pflichtfragebogen einzuführen, B, das mit dem Bußgeld zu versehen und C, die Musterungspflicht für diejenigen einzuführen, die da dann sozusagen zur Musterung eingezogen werden sollen? Also ist das das Soldatengesetz, ist es das Wehrpflichtgesetz? Und also gibt es dazu schon erarbeitete? Es ist ja für ein neues Gesetz ein relativ kurzer Zeitlauf, das bis zur nächsten Sommerpause durchzudrücken. Also gibt es da schon Entwürfe in Ihrem Haus? Wie sind die Zeitlinien?
Also Entwürfe gibt es noch nicht. Es gibt erste Arbeitspapiere dazu, aber noch keine Entwürfe, weil wir jetzt erstmal die politischen Beratungen und die grundsätzliche Zustimmung abwarten wollten. Und dann gehen wir in die Feinarbeit. Ich habe ja gesagt, wir machen eine Arbeitsgruppe dazu, ressortübergreifend, die sich mit diesen Fragen jetzt sehr schnell beschäftigen soll, die jeweiligen Beiträge zusammenführen soll und dafür Sorge tragen, dass wir eine Grundlage haben dann für einen Referentenentwurf, der dann im Herbst in das Kabinett und in die parlamentarischen Beratungen gehen soll.
Und darf ich noch eine Nachfrage stellen? Sie haben gerade gesagt, Sie haben die richtigen Signale des Kanzlers, dass er sozusagen bei der Idee dabei ist. Nun hat zum Beispiel Ihre Parteichefin noch mal gestern oder beziehungsweise ist heute veröffentlicht worden, ein Interview gegeben, wo also geradezu mehrmals unterstrichen wurde, Freiwilligkeit ist der Schlüssel. Ähnlich hat sich auch Herr Klingbeil geäußert. Bei Ihnen tauchen jetzt aber schon ja ein paar verpflichtende Maßnahmen auf plus Bußgeld. Haben Sie da auch Signale, dass das sozusagen noch gedeckt ist?
Ja, habe ich, eindeutig. Die Diskussion rankt sich entlang der Frage, ob im Falle des Falles, dass die Freiwilligenzahlen nicht ausreichen, um die Kapazitäten zu füllen, ob es dann eine verpflichtende Einziehung gibt. Darüber gehen die Meinungen noch auseinander und darüber werden wir diskutieren.
So, jetzt habe ich hier noch die Frage bei Ihnen und ich würde Sie bitten, dem Mikrofon nicht zu sehr den Hals umzudrehen, weil Sie in der Fotografenreihe sitzen. Gibt es da nämlich eigentlich kein Mikrofon?
Tut mir leid. Beim nächsten Mal ganz gewiss. Wer dieses Jahr 18 ist, nächstes Jahr möglicherweise dann schon 19, 20, 21, ist sicher vor dem Anschreiben von dem, was früher Kreiswehrersatzamt war?
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden.
Also nächstes Jahr wird es ja erst in frühestens in Kraft treten, das, was Sie planen. Wer nächstes Jahr schon 19 ist, kriegt kein Anschreiben oder 20 oder 21?
Der gehört dann in die Gruppe derjenigen, die ich vorhin schon benannt habe. Wir haben seit 92, 93 Geburtenjahrgänge keine Musterung mehr gehabt, keine Musterungsbescheide mehr gehabt. Das heißt, das gilt dann eben bis zu dem Jahrgang, der letzte Jahrgang, der noch nicht unter das neue Gesetz fällt. Und mit denen werden wir ein Verfahren finden müssen. Aber wir werden jetzt nicht im Rückwirken gewissermaßen die 18-Jährigen flächendeckend, die mal vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren 18 geworden sind, noch anschreiben und in die Ausfüllungspflicht bringen. Ist auch nicht zwingend notwendig, weil wir von einem ausreichend großen Reservoir ausgehen.
Eine Nachfrage noch. Ich habe es mit dem Sold nicht wirklich verstanden. Da fiel nur das Wort 1.800 Euro. Ist das die Zahl, die ungefähr...
Ich weiß nicht, ob 1.800 noch aktuell ist. Meines Wissens reden wir schon über 2.000 oder 2.100. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Aber ja, der Sold soll der gleiche sein wie für die freiwillig Grundwehrdienstleistenden heute.
Okay. Ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen. Frau Engelke, Herrn Heimbach und Herrn Wiegold. Herr Wiegold zieht sich zurück. Dann würde ich die beiden noch machen. Frau Engelke, da sehe ich das Mikro nicht.
Doch, ist an. Vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, Herr Minister. Sie hatten ja gerade von der gestiegenen Wertschätzung für die Bundeswehr gesprochen. Und was mich dann wundert, ist dann, wieso sinken dann die Zahlen der Soldaten bei der Bundeswehr?
Das hat was damit zu tun, dass wir im Augenblick mehr Abgänge haben, als wir tatsächlich gewinnen können. Das ist eine Delle, von der wir ausgehen, dass die in 3 Monaten wieder ausgeglichen ist und die Zahlen wieder nach oben gehen. Das ist ein Sondereffekt, der durch einen besonders starken Abgang lag.
Und Herr Heimbach.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Rückfrage zu einer Sache, die Sie vorhin gesagt hatten. Und zwar, Sie sagten, der Bundeskanzler sagte, oder aus Sicht des Bundeskanzlers sieht manches Problem klein aus, das für Sie allerdings durchaus ein veritables Problem ist. Wenn man das übersetzt, dann klingt das ein bisschen so, als würden Sie sagen, der Bundeskanzler hat keine Ahnung, wie es um die Bundeswehr steht. Und
netter Versuch, mir das in den Mund zu legen. Nein, nein, nein.
Kennt die Herausforderung nicht.
Nein, 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 nein. Es ist nur so, dass man, wenn man solche Dinge beurteilt und man redet über 20.000 Beschäftigte bei den Streitkräften, dann kommt einem das logischerweise wie ein überschaubares Problem vor, weil wir ja nicht darüber reden, die in einem Jahr finden zu müssen. Tatsächlich geht das Problem oder die Herausforderung aber ja darüber hinaus. Es geht darum, diesen Aufwuchs dauerhaft zu haben und gleichzeitig durch ein neues Wehrdienstmodell eine Reserve aufzubauen. Dass für mich das viel größer vorkommt, weil ich es nämlich bewältigen muss, ist am Ende, glaube ich, völlig klar. Der Bundeskanzler hat schon den Überblick.
Gut, dann mit diesem sehr weittragenden Wort darf ich herzlich danken, beende die offiziell die Pressekonferenz und danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. I'm thinking